Bei manchen Sachen ist Nähe ganz dringend erforderlich, um sie nutzen zu können, um was davon zu haben. Eine Blume zum Beispiel, die kann man aus der Ferne anschauen und sich auch an ihrer Schönheit freuen, aber wenn man nah rangeht, vielleicht auch mal die Nase dran hält, kann man den Duft riechen. Bei einer Wärmflasche ist das so, dass die nur dann wirklich was nützt und die kalten Füße wärmt, wenn man sie sich auch an die Füße ran unter die Bettdecke holt oder die Tageszeitung nur als Dekoration rumliegen lassen, macht gar keinen Sinn. Das will gelesen werden, vor die Nase gehalten werden oder einen leckeren Cappuccino, den guckt man auch nicht nur an, sondern den holt man nahe an den Mund, um ihn dann zu trinken. Nähe ist der entscheidende Faktor. Alles, was wir so auf Abstand halten, was wir wegschieben vielleicht auch, all das kann uns nicht berühren und nicht verändern. Und so ist das mit dem Glauben auch. Man kann Gott aus der Ferne bewundern. Aber die eigentliche Bedeutung des Glaubens, die erfasst erst der, der die Nähe wagt. Da wird etwas anders. Da geht es um Vertrauen, da geht es um Nähe. Der Bibelabschnitt, den wir heute lesen, damit beginnen wir die Predigtreihe in diesem Monat näher. Wir haben es schon gehört, vom Zuschauer zum Zutrauer, vom Anschauer zum Anwender. Ich lese mit uns den Bibeltext aus Lukas Kapitel 5. Eines Tages stand Jesus am Ufer des Sees Genezareth. Die Menschen drängten sich um ihn und wollten Gottes Botschaft hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Er stieg in das eine, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück vom Ufer abzustoßen. Dann setzte er sich und sprach vom Boot aus zu der Menschenmenge. Als er die Rede beendet hatte, sagte er zu Simon: Fahr hinaus auf den See und wirf mit deinen Leuten die Netze zum Fang aus. Simon erwiderte: Herr, wir haben die ganze Nacht uns abgemüht und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze noch einmal auswerfen. Sie taten es und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen drohten. Sie mussten die Fischer im anderen Boot zur Hilfe herbeiwinken. Schließlich waren beide Boote so überladen, dass sie fast untergingen. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus nieder und bat: Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihn und alle anderen, die bei ihm im Boot waren, hatte die Furcht gepackt, weil sie einen so gewaltigen Fang gemacht hatten. So ging es auch denen aus dem anderen Boot, Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Jesus aber sagte zu Simon: Hab keine Angst. Von jetzt an wirst du Menschen fischen. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten Jesus. Eine große Menge Menschen, die sich dort am See Genezareth drängten und Jesus hören wollten. Und er, um diesem Gedränge zu entkommen, das sich da wie eine große Wand auf ihn zuschob, stieg Jesus in eines der Boote und ließ sich ein Stück auf das Wasser hinausrudern. Und wir können uns das gut vorstellen. Nun wirkte das wie so ein Trichter. Er konnte seine Worte über das Wasser hinweg besser zu der Menschenmenge rüberbringen. Das ist im Grunde dasselbe Prinzip, das wir heute benutzen, wenn wir Mikrofone in die Hand nehmen oder wenn wir die Prediger irgendwo etwas höher stellen, dass sie gut gesehen werden. Genau um dieselbe Sache geht es damals. Und die Leute standen Schlange, um Jesus zu hören. Heute ist es ja oft genau andersrum. Es wird immer mehr Geld ausgegeben in den Kirchen und Gemeinden für Hightech-Kommunikationsanlagen, für großartige Technik, für teure Werbung. Aber die Gottesdienste werden leerer und leerer. Eine der großen Fragen in allen Denominationen ist die: Wie bekommen wir die Menschen wieder in die Kirche? Wie kann das gehen und was müssen wir dafür tun? Alles, was nicht irgendwie nach Verrat oder Ausverkauf des Evangeliums klingt, wird ausprobiert. Niedrigschwellenangebote ist so ein Stichwort, modern gemachte Gottesdienste, Glaubensgrundkurse, Fernsehsendungen, Werbung, Zeitung, Großflächen. Nur nützen tut es wenig. Das ist so ganz anders wie damals am See Genezareth, wo die Menschen in Scharen kommen, um diesen Jesus von Nazareth zu hören. Was war denn da? Warum ist das so anders? Warum kamen sie? Sie kamen, so sagt Lukas, dass sie kamen, um das Wort Gottes zu hören. Jesus zog die Menschen an wie ein Magnet, weil er, wenn er von Gott redete, mit Vollmacht redete, so redete, dass die Menschen den Eindruck hatten, Gott kommt mir nahe. In dem, was Jesus sagt. Es ist übrigens ganz interessant, an dieser Stelle lesen wir überhaupt nichts von spektakulären Zeichen und Wundern. Wir lesen nichts von Heilungen. Es geht nicht um Diakonie an dieser Stelle, sondern es geht ausschließlich um das Wort Gottes. Das wollen sie hören. Dafür kommen sie. Hand aufs Herz, können wir das eigentlich noch glauben? Können wir das noch glauben, dass Menschen ein Interesse bekommen, Worte des lebendigen Gottes zu hören? Trauen wir dem noch was zu, diesem Wort Gottes? Herr, du hast Worte des ewigen Lebens, sagt Petrus an einer anderen Stelle. Und deshalb muss es auch unsere erste Sorge sein, dass dieses Wort Gottes weitergesagt wird, verkündigt wird, nicht nur von vorne in einem Gottesdienst, sondern in Briefen, in persönlichen Worten, in E-Mails, in den unterschiedlichsten Stellen. Denn alles andere können Menschen in besserer Qualität, als wir das können, an anderer Stelle viel professioneller hören. Aber das Wort Gottes, das gibt es nur, wenn Christen es weitersagen, wenn es in Gemeinden verkündigt wird. Und darum müssen wir den Mund aufmachen und davon reden. Um hier nicht missverstanden zu werden, natürlich sollten wir moderne Technik einsetzen. Und natürlich sollten wir alles, was wir tun, so gut wie möglich tun, um keinen Hinderungsgrund zu geben, um nicht schon, bevor das Wort Gottes überhaupt zu den Menschen kommen kann, irgendeinen Anlass zu geben, nicht mehr zuzuhören. Natürlich sollen unsere Veranstaltungen einladend, gästeorientiert gestaltet werden. Nicht nur hier im Raum, sondern bis nachher in der Cafeteria und bei dem, was einem an Haus und Hof vorher begegnet. Aber das, was das Leben verändert, ist das Wort Gottes. Vertrauen wir darauf, dass Gott redet, durch sein Wort redet, dass er so redet, dass Menschen hinhören, dass es Wirkung zeigt? Oder befürchten wir, es liegt doch auf unseren Schultern, wir müssen es tun. Es liegt an unserem Wort, an unserem Tun, ob Menschen zum Glauben kommen. Das Zentrum ist und bleibt das Wort Gottes, die Verkündigung. Das macht den Unterschied. Das Boot, das Jesus benutzt, das er wie eine Kanzel benutzt, dieses Boot gehört dem Simon Petrus. Er lässt sich nun ein Stück von ihm aufs Wasser hinausfahren, damit die anderen zuhören können. Und Petrus sitzt hier während der ganzen Predigt von Jesus und hört sich das alles an. Und es hätte dabei bleiben können. Das gibt's ja auch in der Gemeinde. Man sitzt dabei und hört sich alles an, aber groß ändern tut sich dadurch nichts. vom Zuhörer zum Zutrauer geht es in dem Moment, wo es einen Schritt weitergeht. Also ich möchte das mal so sagen, die beste Schwarzbrotpredigt von Jesus hätte keinen Unterschied gemacht, wenn Petrus nicht bereit gewesen wäre, es auch auf dieses Wort hin zu wagen. Es wäre ohne Folge geblieben, wenn er nicht einen Schritt weitergegangen wäre. Auch das gehört zur ganzen Wahrheit des Wortes Gottes, dass das Hören dieses Wortes allein überhaupt keinen Unterschied macht. Wenn Schwarzbrot alleine nicht ausreicht, die Willow Creek Gemeinde in der Nähe von Chicago hat vor einigen Jahren eine Studie durchgeführt, weil sie herausfinden wollten, was passiert eigentlich an geistlichem Wachstum bei den Tausenden von Leuten, die dort jede Woche in die Kirche gehen. Reveal heißt diese Studie, also so viel wie aufdecken, offenbar machen. Und das ist ja schon spannend, wie misst man das überhaupt? Wie fragt man danach? Keine so ganz leichte Aufgabe. Die Grundannahme dort in der Gemeinde in Chicago ist dieselbe Grundannahme, wie sie auch in vielen Kirchen hier bei uns im Land und überall auf der Welt stattfindet, nämlich die Idee, dass Leute, indem sie an den verschiedenen Veranstaltungen einer Gemeinde teilnehmen, auch in ihrem Glauben wachsen, geistlich wachsen. Ganz nett dargestellt, hier außen der Mensch, der mein Präsent, warte, hier außen der Mensch, der ist noch auf der Suche, kommt dann in Berührung mit der Gemeinde, hier gibt's die verschiedenen Angebote, Anbetung, Hauskreis, Bibelarbeit, Einsätze, Freizeit, geht seinen Weg durch die Gemeinde und wird dadurch zu einem geistlichen Menschen. Diese Grundannahme ist weit verbreitet, aber die große Überraschung der Studie war, dass diese Grundannahme falsch ist. Es stimmt einfach nicht. Es ist einfach nicht wahr, dass durch die Teilnahme an Gemeindeaktivitäten automatisch auch das geistliche Leben eines Menschen mitwächst, sondern es geht immer um diesen Schritt vom Zuhörer zum Zutrauer. Oder wie das ein alt gewordenes Gemeindemitglied, der als Hauskreisleiter viele Erfahrungen gemacht hat, irgendwann mal sagte, du, in meinem Hauskreis, da sind Leute, die sind seit 30, 40, zum Teil 50 Jahren mit dabei. Die laufen also schon lange durch dieses Ding. Aber was sie immer noch machen, sie reden immer noch schlecht über andere und merken überhaupt nicht, dass das ein Problem ist. Sie zanken sich. Sie sind seit 30 Jahren Christen und haben nichts dazugelernt. Es braucht diesen nächsten Schritt. Es braucht den Schritt vom Zuschauer zum Zutrauer. Denn der Zutrauer, der ist der, der sich auf Jesus verlässt, auch da, wo das, was Jesus von ihm will, nicht seiner eigenen Meinung entspricht, wo er anderer Meinung ist. Dieser nächste Schritt, genau wie bei Petrus, darauf kommt's an. Herr, sagt Petrus, Herr, wir haben die ganze Nacht gefischt. Und er spricht das nicht klar aus, aber es schwingt auch ein bisschen Vorwurf mit. Denn hier spricht der Experte, der Fischer. Die Jungs waren das nun mal von Beruf, die verstanden ihr Handwerk und gefischt auf dem See Genezareth wurde in der Nacht. Und jetzt sagt Jesus, fahr raus am helllichten Tag, werf die Netze aus. Man warf die Netze nicht am helllichten Tag aus. Das macht überhaupt keinen Sinn, alle Erfahrung sprach dagegen. Du liebe Zeit, was versteht denn dieser Prediger, der vielleicht mal ein Fischbrötchen gegessen hat, davon, wie man Fische fängt? Denkt wohl, er wüsste Bescheid. Aber, mein Lieber, alles hat seine Grenzen. Hier ist Schluss. Und dann, wenn es so gekommen wäre, wäre Petrus Zuschauer geblieben. Beim Zuschauen und Zuhören wäre er stehen geblieben und keinen weiteren Schritt des Glaubens gegangen. Ich weiß nicht, wie das in deinem Leben ist. Vielleicht gibt's da so einen Punkt, wo du anderer Meinung bist als Jesus. Wo er schon so lange darauf wartet, dass du ihm vertraust, dass du dich darauf verlässt, dass er von den Dingen des Lebens eine Ahnung hat, der Profi ist und was versteht. Und Petrus macht das dann so, dass er sagt, weil du es sagst, weil du es sagst, wir können noch so viele Schwarzbrotpredigten hören, wenn wir nicht an diesen Punkt kommen und aus dem Gehörten zum Tun kommen, werden wir im Glauben nicht weiterkommen und nicht wachsen, sondern nur, wenn wir bereit sind, auch zu tun, was Jesus sagt. Tun, was jemand anderes uns sagt, ein anderes Wort dafür ist ja schlicht und einfach Gehorsam sein. Gehorsam hat keinen wohlfeilen und guten Klang in unserer Zeit. Und auch unter uns Christen ist es weit verbreitet, dass wir lieber selber bestimmen wollen und lieber nur das tun, was wir auch einsehen. Und es gibt tausend gute Gründe, die uns abhalten können, einfach zu tun, was Jesus sagt. Denn das, was er sagt, kostet Zeit, kostet Kraft, kostet vielleicht auch Ansehen. Was werden denn die Fischerkollegen am Ufer sagen, wenn jetzt Simon mitten am Tag bei hellem Sonnenschein rausfährt und die Netze auswirft, das tut, was man als Fischer nicht macht? Na klar, nachher ist Petrus der gefeierte Gewinner, der Held des Tages. Aber in dem Moment wusste er das noch nicht. Keine Ahnung, das hätte doch auch voll in die Hose gehen können. Und es wäre trotzdem richtig gewesen, dem Wort von Jesus zu folgen. Nicht der Erfolg gibt Recht, sondern das Vertrauen, der Gehorsam gibt Recht. So geht Nähe. Die Studie von Willukrieg, die haben das sehr deutlich herausgearbeitet, dass geistliches Wachstum damit zu tun hat, wie nah wir an Jesus dran sind. Und sie haben das mal in 4 Phasen oder 4 Stufen beschrieben. Und es ist ja immer so, solche Modelle vereinfachen und sind nie das ganze Leben. Und Wachstum geht auch nicht linear. Und trotzdem glaube ich, dass hier etwas Wahres drin beschrieben ist. Hier am Anfang so diese erste Phase, das sind die Menschen, die anfangen, den Glauben zu entdecken, die anfangen und fragen, ich könnte mir vorstellen, dass dieser Jesus auch was für mich sein könnte. Ich möchte die Bedeutung des Glaubens kennenlernen, aber noch ist es eben kein fester Bestandteil im Leben. Und dann kommt hier die zweite Gruppe, das sind die Starter, die anfangen, im Glauben zu wachsen. Das sind die Menschen, die von sich selbst sagen, dass sie eine Beziehung zu Jesus haben, dass sie gerade dabei sind, herauszufinden, worin das Leben mit ihm besteht, die wachsen wollen. Das sind die, die sagen, ich glaube an die Existenz von Jesus und ich verschaffe mir gerade die Klarheit, was das für mich persönlich bedeutet. Die dritte Gruppe, das sind dann die mit einer engen Beziehung zu Jesus. Sie haben Erfahrungen im Glauben gemacht, richten sich in vielen Fragen des Lebens nach Jesus, sind im Glauben auch gegründet. Und die vierte Gruppe, das sind dann die, die sagen, Jesus ist der Dreh- und Angelpunkt meines Lebens, Jesus ist das Wichtigste in meinem Leben, alle Dinge hängen von ihm ab. Das sind die Menschen, die wir auch als Christus zentriert bezeichnen können, weil er die Mitte ist, weil sich von ihm her alles definiert. Die würden sagen, Gott ist alles, was ich brauche. Er ist genug. Und dann spiegelt das Tun diese Haltung auch wieder. Ja, nochmal, Wachstum verläuft nicht linear. Das ist nicht automatisch so, dass wenn man einmal in die Gemeinde hineingeht, die Programme durchläuft, dass man irgendwann automatisch so christuszentriert lebt, sondern es gibt die große Gefahr auch des Stillstands, und die ist besonders in dieser Gruppe 3 gegeben, dass man nicht weitergeht, dass man vielleicht sogar auch wieder zurückgeht. Ganz wichtig, nicht andere sind dafür verantwortlich zu machen, wie es mir in meinem Glauben geht, sondern die Antwort darauf ist die, wie höre ich, was Jesus sagt? Für unsere persönliche Nähe zu Jesus können wir nicht den Pastor verantwortlich machen, Können wir nicht den Hauskreisleiter verantwortlich machen? Können wir nicht die Angebote unserer Gemeinde verantwortlich machen? Können wir nicht sagen, da sind die atheistischen Kollegen schuld oder der träge Ehemann, der lieber nichts mit dem Glauben zu tun haben will, sondern wir allein, du und ich, wir sind diejenigen, die dafür verantwortlich sind, wie nah wir an Jesus Christus dran sind. Zum Schluss, die Geschichte mit dem Petrus, die geht ja noch weiter. Und die geht in einer Weise weiter, wie wir sie vielleicht gar nicht so erwartet haben. Durch das, was Petrus hier erlebt, erschrickt er zutiefst. Und auch die, die mit ihm im Boot waren, sind entsetzt. Ich weiß nicht, hättet ihr das erwartet? Hätten wir nicht viel mehr erwartet, dass sie aus dem Häuschen sind? Wow, so ein Wunder und ich darf das mit eigenen Augen sehen. Hätten wir nicht gedacht, dass sie laut über den See rufen zu allen anderen, hey, guck mal, was wir für einen hammermäßigen Typen im Boot haben. Aber nichts davon. Stattdessen erschrecken sie, sie fürchten sich. Petrus geht sogar so weit, dass er sagt, Jesus, halte dich von mir fern, bleib weg. Alles andere als Nähe? Was läuft denn da? Woran liegt das denn? Ich glaube, ein Punkt war der, dass vielleicht Petrus überhaupt nicht damit gerechnet hat, dass sowas passieren würde. Dass ihn das so richtig aus den Schuhen gehauen hat. Vollkommen überrascht, dass er hier dem souverän handelnden Gott begegnet. Dass da viel mehr ist als ein fantastischer Prediger. Dass da viel mehr ist als ein Wundertäter, sondern dass er in diesem Jesus, dem Schöpfergott selber begegnet. Um ihn geht's und vor ihm geht Petrus auf die Knie. Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Petrus kommt hier mit der übernatürlichen Kraft Gottes in Berührung und begreift gleichzeitig quasi automatisch, dass vor der Heiligkeit Gottes er als sündiger Mensch vergehen muss, wie Eis, das in der Sonne schmilzt. Ich bin ein Sünder. Das heißt, ich weiß darum, dass ich Dinge tue, die nicht im Willen Gottes sind. Dass ich Gedanken denke, die in seinen Augen böse sind. Auch wenn ich oder wenn andere mich eigentlich für einen ganz guten Menschen halten, meinen, das ist in Ordnung für sie, merke ich in dem Augenblick, dass das in Gottes Augen nicht reicht, dass ich nach seinen Maßstäben gemessen nicht in Ordnung bin. Wir neigen dazu, das dann zu verstecken. Wir zeigen das nicht gerne, wir reden darüber nicht gerne und wir denken, wenn wir das verstecken, dann ist das auch für Gott irgendwie okay. Und wie reagiert Jesus hier? Petrus sagt, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Oh, sagt Jesus, das überrascht mich aber jetzt. Oh, da bin ich aber erschrocken, du, das hätte ich ja überhaupt nicht für möglich gehalten. Du, also, ich weiß nicht, aber ich dachte, du wärst vollkommen fehlerfrei und sündlos. Und du sagst es ja selbst, dann gehe ich besser, ne? Dann suche ich mir besser jemand anderen. Nein, Quatsch. Jesus war überhaupt nicht überrascht. Er weiß, wie es um uns steht. Er kennt unser Herz. Jesus ist ja gerade deshalb in diese Welt gekommen, weil wir Sünder sind. Alle, jeder. Keiner kann ohne Gnade, ohne Vergebung Gottes in seine Gegenwart hineinkommen, in seine Nähe kommen. Wir Menschen haben Gott oft zu einem ganz schwachen, nachsichtigen, harmlosen alten Opa gemacht. Nichts wäre weiter entfernt von der Realität Gottes. Und mit der Realität Gottes kommt Petrus hier in Berührung. Und es schaudert sie, steht im Text. Dieses Wort Schauder wird übrigens nur noch an zwei weiteren Stellen im Neuen Testament gebraucht. Im Kapitel vorher, in Lukas 4, Vers 36, da wird uns von einer Begebenheit berichtet, als Jesus in Kapernaum ist und dort einen Menschen befreit, der dämonisch besessen ist, allein durch sein vollmächtiges Wort. Und alle, die dabei standen, entsetzen sich. Es erfüllt sie mit Schauder, weil sie mit dem lebendigen Gott in dem Moment in Berührung kommen. Die zweite Stelle steht in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 3, Vers 10, das ist so der Anfang der jungen Gemeinde. Und in dieser Gemeinde war auch etwas spürbar von der großen Ehrfurcht vor Gott. Und die genaue Stelle ist die, als Petrus und Johannes einen Gelähmten heilen, der schon jahrelang vorm Tempel sitzt und bettelt. Und in der Kraft Jesu heilen sie ihn. Und dann steht da, und Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Wir lesen das in der Bibel immer wieder. Selbst in der Weihnachtsgeschichte ist davon die Rede, dass Menschen erschrecken, wenn Gott ihnen nahe kommt. Das ist so eine automatische Reaktion, wie wenn ein Blitz neben dir einschlägt mit 100 Millionen Volt oder noch mehr. Das passiert ganz automatisch und es zeigt, dass wir hier mit Gott zu tun bekommen haben, der eben ganz anders ist als wir selber. Überhaupt nicht vergleichbar mit dem, wenn man irgendwas in eine Steckdose reinsteckt. Kann man nicht vergleichen. Es wäre leichtsinnig, beim Gewitter über ein freies Feld zu gehen. Aber manch einer lebt so mit Gott. Gottes Zorn über die Sünde hat sich am Kreuz von Jesus entladen. Darum können wir ihm nahen. Darum sagt Jesus, fürchte dich nicht. Hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Jesus sammelt sich seine Gemeinde aus Leuten wie Petrus, die darum wissen, dass sie Sünder sind, die verstanden haben, dass das, was sie von sich aus mitbringen, sie von Gott trennen würde. Die wissen, dass es allein die Vergebung ist, die Jesus bewirkt, dass sie Gott nahen können. Denn unsere Sünde kann Jesus nicht abhalten. Mit der ist er fertig geworden. Dafür hat er am Kreuz bezahlt. Was ihn aber abhält, ist, wenn wir das nicht wahrhaben wollen, wenn wir so tun, als würde das alles nicht stimmen, als bräuchten wir keine Vergebung. Die Berufung des Petrus, die zeigt genau das Gegenteil. Die zeigt, nur als Sünder kann Gott mich gebrauchen. Ich komme zum Schluss. Dieses Vertrauen zu Gott durch Jesus Christus schafft Nähe, schafft die Verbindung und sie beruht auf der Gewissheit, dass er sein Wort hält. Simon hätte als Kapitän seines Lebensbootes auch sagen können, nein, Jesus, das mache ich nicht. Deinen Predigten höre ich ganz gerne zu, das ist inspirierend gute Zeit. Aber Petrus wird vom Zuhörer zum Zutrauer, indem er sagt, weil du es sagst, darum tue ich es. Wir haben jetzt aus unserer Hauskreisrunde hier sozusagen mal die Pausentaste gedrückt und erleben Teil 2 der Hauskreisrunde, wo es um persönliche Beispiele geht, was Menschen erleben, die auf Gottes Stimme hören und die dann das tun, was er sagt, durch einen ganz konkreten Satz, einen ganz konkreten Auftrag, der so den Trott des normalen Alltags durchbricht.